Jan Böhmermann wurde für sein Schmähgedicht, das kein echtes Schmähgedicht war, von unserer Kanzlerin verschmäht. Sie erlaubte, dass der türkische Präsident Erdogan ihn dafür anklagen darf. Und letzte Woche hat sich Jan Böhmermann das erste Mal öffentlich zu dem Ganzen geäußert, in einem Interview der Zeit. Und er ist bitter enttäuscht von der Politik, vor allem von Angela Merkel. Er meint, sie schafft es nicht, ihre Leute und ihre Rechte zu schützen. Dafür hat er vor dem Gerichtsverfahren, was ihn erwartet, keine Angst, weil er in unsere Justiz vertraut. Er sagt, dass er früher mal in die Politik vertraut hat, aber jetzt vertraut er eigentlich nur noch darauf, dass die Justiz ihm wieder zu seinem Recht verhelfen wird. Und was Jan Böhmermann da schon persönlich zu spüren bekommt, ist so die große Perspektive, auf die die ganze Welt zusteuert. Irgendwann haben wir ein Gericht, ein letztes Gericht vor uns. Und die Frage, die hinter der Predigt heute steht, ist, wie dürfen wir diesem Szenario entgegenschauen? Ängstlich zitternd, wie ein Täter, der weiß, dass er überführt wird? Oder so wie Jan Böhmermann eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass man dort bei diesem Gericht endlich Gerechtigkeit erfahren wird und rehabilitiert wird? Was dürfen wir hoffen? Und wie ist es theologisch einzuordnen? Guido Baltes hat letzte Woche zu dem Thema hier gepredigt. Und diese Predigt ist quasi Teil 2, ohne dass wir ganz direkt aufeinander aufbauen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz seine 4 Schneisen, die er bei dem Thema geschlagen hat, wiederholen. Er hat gesagt, erstens ist es wichtig zu wissen, dass Gott bei diesem Gericht der Richter ist. Und dass wir verstehen, was für ein Richterverständnis dahinter steht, wenn in der Bibel über Gott als Richter etwas steht. Da hat er erwähnt, dass im Alten Testament ganz oft steht, Gott ist der Richter der Witwen. Gott ist der Richter der Waisen. Gott ist der Richter der Vaterlosen. Und das klingt ziemlich skurril für unsere Ohren, wenn man nicht weiß, dass mit Richter gemeint ist, dass er den Waisen, Witwen und Vaterlosen, dass er die nicht am Schluss, am Ende aller Tage noch ganz in den Boden stoßen wird, sondern dass er sie wieder aufrichten wird und ihnen Gerechtigkeit verschaffen wird, die ein Leben lang missachtet wurden. Das muss man wissen, Gott ist der Richter. Und der Richter kennt jeden so gut wie kein anderer. Also er trifft nicht ein oberflächliches Urteil, was nur von einer Tat her von außen irgendwie beurteilt, sondern er kennt das Gesamtpaket. Und dieser Richter, der wendet sein Urteil, wenn sich die Angeklagten ihm zuwenden. Das war sein 3. Punkt. Und er hat gesagt dann am Schluss, und das Gute ist, wenn sich jemand zuwendet, die Schuld ist schon längst bezahlt. So, das sind jetzt sehr grob seine 4 Schneisen. Und wenn euch das nicht alles ganz nachvollziehbar jetzt in der Kürze vorkommt, dann kann ich sagen, dass ich eigentlich auf diesen Punkten aufbauen werde und die wieder aufnehme. Allerdings unter einer anderen Perspektive. Er hat das Gericht als Endpunkt hinter dem Leben dargestellt. Also als Punkt, der das, was im Leben schiefgelaufen ist, wieder zurechtrückt. Der das, wo Menschen klein gehalten wurden, wieder in die Höhe hebt und Gerechtigkeit schafft. Und ich möchte mit einer anderen Perspektive heute dran gehen und das Gericht nicht als Punkt, sondern als Doppelpunkt verstehen und fragen, was das Gericht über das, was danach kommen wird, für eine Aussagekraft hat. Also ob dieses letzte Gericht, in welche Funktion es hat, darauf, wie das Leben danach weitergeht. Das ist diese Überzeugung von uns Christen, dass es nicht mit dem Tod endet, sondern dass danach noch was kommt. Da spuken euch wahrscheinlich die Begriffe Himmel und Hölle durch den Kopf. Die werden wir in den nächsten Wochen noch genauer uns anschauen, was darüber in der Bibel steht. Ich möchte erstmal einfach auf die Funktion des Gerichts im Hinblick auf das, was danach kommt, zu sprechen kommen. Also, was dürfen wir da hoffen? Wie ist es theologisch einzuordnen? Es gibt ganz grob gesprochen 2 Richtungen, wie das der Ausgang des Gerichts verstanden oder gehofft wird. Die eine Richtung sagt, dass es im Gericht darüber über das ewige Schicksal des Menschen entschieden wird und dass er dann entweder, wenn er sich zu Gott gehalten hat, dann auch in der Ewigkeit bei Gott sein darf oder wenn er Gott abgelehnt hat, in der Ewigkeit nicht bei Gott sein darf. Himmel, Hölle, klassischerweise. Das ist die erste Position. So kann man darüber denken. Eine zweite Position sagt, nach diesem Gericht wird Gott das ganze All, alle Menschen mit sich versöhnen und sie werden gemeinsam mit Gott in alle Ewigkeit die neue Welt bevölkern. Das nennt man dann Allversöhnung. Für beide Positionen gab es in der Kirchengeschichte immer wieder Vertreter, aber die erste ist auf jeden Fall weiter verbreitet und stärker in den Vordergrund gehalten worden. Also was dürfen wir nun hoffen? Die Hoffnung ist einmal, dass wir einen fairen Endpunkt hinter diesem Leben haben, was der Guido letztes Mal gesagt hat. Und was ich das Wichtige dabei finde als Voraussetzung ist, dass das bedeutet, das Leben, das wir hier führen, ist nicht die Qualifikation auf Himmel oder Hölle. Das Leben ist nicht die Vorrunde auf das eigentliche Leben, sondern das Leben hier ist das Leben, ist das Leben, ist das Leben. Also Leben fängt hier schon an. Und Leben hier ist nicht Qualifikation auf irgendwas danach. Das Gericht, dass es am Ende aller Tage ein Gericht gibt, hebt das Leben, was wir hier führen, eher wertet es auf und zeigt, es ist so wichtig, dass Gott danach die Dinge wieder zurechtrücken möchte. Das Leben wird nicht abgewertet. Es wird nicht einfach gesagt, Schwamm drüber, völlig egal, was hier passiert ist. Sondern hier beginnt das Leben. Aber das Gericht ist dann eben auch ein Doppelpunkt und fragt, wie geht das Leben denn dann weiter? Geht es wieder so weiter wie hier auf der Erde, dass es Starke und Schwache gibt? Geht es so weiter, dass es wieder auch in diesem neuen Leben Reiche und Arme gibt? Gesunde und Kranke? Wie wird es weitergehen? In der Bibel wird an verschiedenen Stellen eine Vision vor Augen gemalt, wie diese neue Welt aussehen wird. Und ich möchte euch ein bisschen was davon übertragen auf heute vortragen. Wie wird diese neue Welt aussehen? Es wird kein IS mehr geben und kein Boko Haram. Keine Kreuzzüge mehr. Keine Korruption und Gleichgültigkeit mehr. Kein Egoismus mehr und kein Verrat. Kein Fremdgehen und Betrügen. Keine Versklavung, keine Träne, keine Krankheit, kein Leid. Alles wird neu. Der Löwe wird neben dem Lamm liegen. Das heißt, der Jäger neben dem Gejagten. In Frieden. Alles neu. Eine Welt, in der Gottes guter Wille nicht herbeigebetet werden muss, sondern in der er Realität ist. In der er geschieht. Alles wird neu. Und um alles neu zu machen, muss das Alte, das Böse verurteilt werden. Wir kennen das zum Beispiel aus Ländern des arabischen Frühlings. In der Zeit, als die Hoffnung dafür da war, Gesundheit, in der Zeit, als die Hoffnung dafür da war, dass es eine neue, gerechte Regierung geben wird, in unterschiedlichen Ländern, in Ägypten war das ganz krass, da hat man auf ein gerechtes Gerichtsverfahren gesetzt und gesagt, nur das gerechte Gerichtsverfahren kann sicherstellen, dass Korruption und Verleumdung und all das, was uns in den Sumpf gezogen hat, dass es verurteilt wird und damit eine gute Grundlage für was Neues geschaffen wird. Nur ein gerechtes Gericht kann dafür sorgen, dass es wirklich eine neue Welt geben kann, in der klar ist, was geht und was nicht geht, was Teil dieser Welt sein darf und was nicht. Und Gott richtet am Schluss, um zu zeigen, wie seine neue Welt sein wird, um klarzumachen, was dazu gehört und was nicht. Alles wird neu. Nur eins bleibt beim Alten. Die Grundidee. Die Grundidee von Anfang an von Gott war, er möchte mit uns Menschen gemeinsam seine Welt gestalten. Und die gleiche Grundidee, die am Anfang dieser Welt steht, gilt auch für seine neue. Er möchte mit uns Menschen gemeinsam seine Welt gestalten. Alles wird neu. Und doch bleibt eins gleich, dass er diese neue Welt auch mit uns gestalten möchte. Wer von uns kann aber irgendwie rechtfertigen, dass er Teil dieser neuen Welt sein darf? Mir schießt oft so ein Gedanke durch den Kopf, wenn ich Zeitung lese oder allein auch durch die Straßen gehe, bei uns vor der Haustür schon, dass ich mich frage, wie kann ich rechtfertigen, dass es mir gut geht und ich in Frieden und Wohlstand aufwachse, während es anderen ganz anders geht. Wie kann ich das rechtfertigen? Und ich merke, ich kann es überhaupt nicht rechtfertigen. Ich finde keinen guten Grund dafür, warum der andere und ich nicht tauschen sollten. Ich kann nicht rechtfertigen, dass ich so aufwachse, wie ich aufgewachsen bin. Und wenn ich dieses Dilemma für mich innerlich auf die neue Welt übertrage und mir vorstelle, dass alles neu und alles wunderschön und perfekt wird, dann frage ich mich, wie kann ich rechtfertigen, welchen Grund kann ich liefern, um da dabei sein zu dürfen? Und Paulus nimmt in ganz vielen seiner Briefe sich so ein Gerichtsszenario vor. Und vor allem ganz populär und intensiv macht er das in Römer 3. Und er sagt da, eigentlich sind alle Menschen vor Gott schuldig, wenn sie vor diesem letzten Gericht stehen. Eigentlich sind alle zu sehr in dieser alten Welt verstrickt. Du kannst mal für dich überlegen. Auch jeder, der sagt, ich bin eigentlich ein ganz guter Typ, sage ich dir auch nicht, nee, du bist ein Arschloch. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, die meisten von uns sind eigentlich ziemlich nett. Das Problem ist nur, dass wir selbst unseren Anteil irgendwo daran haben, dass hier auf dieser Welt ganz oft Misstrauen, Vorvertrauen herrscht. Dass mehr Lügen als Wahrheit gesprochen werden. Dass es ein Wirtschaftssystem gibt, in dem die einen sich günstige Sachen kaufen, ohne darüber nachzudenken, wie viel bei den anderen wirklich ankommt. Dass alle Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht darüber nachdenken, wie es in ein paar hundert Jahren klimatisch hier aussieht. Wir alle stecken in diesem ganzen System mit drin. Und jeder sagt, naja, wenn ich es nicht machen würde, ach, ist ja auch egal, macht keinen Unterschied. Aber wir alle stecken da irgendwie in dieser alten Welt mit drin und keiner kann sich rausnehmen und sagen, ich bin eigentlich so ein Typ neue Welt, mit mir könnte Gott das starten. Ich glaube, keiner kann sich rausnehmen. Und deshalb steht Gottes Gerechtigkeit hier auf dieser Welt in Frage, weil er diese Welt einmal geschaffen hat und diese Welt ist aus dem Ruder gelaufen. Sie ist nicht der perfekte Platz geworden, wie wir uns jetzt den Himmel vorstellen. Das ist hier nicht passiert. Und Gott als Schöpfer steht, ja, seine Gerechtigkeit steht in Frage. Was kann dieser Gott eigentlich, wenn das hier so aus dem Ruder läuft? Und er muss zeigen, dass diese neue Welt, die er schaffen möchte, nicht wieder aus dem Ruder laufen wird. Und er muss zeigen, was in dieser Welt Platz hat und wie die aussehen kann. Er muss zeigen, dass in der neuen Welt das Böse und das Leiden keinen Platz mehr hat. Und am einfachsten wäre, glaube ich, einen eindeutigen Cut zu machen. Mach alles platt. Lass die Welt ihren letzten Atemzug aushauchen und dann mach neu. Das wäre wahrscheinlich die sicherste Variante, um wirklich neu zu machen. Denn das Problem ist, das Böse, das wir hier in der Welt erleben, ist real und fordert seine Opfer. Und Gott kann nicht einfach am Schluss sagen, Schwamm drüber, alles wurscht, lass neu machen. Bonhoeffer hat es so formuliert, das Leiden muss getragen werden, damit es vorübergeht. Das Leiden muss getragen werden, damit es vorübergeht. Entweder die Welt muss es tragen und daran zugrunde gehen, oder es fällt auf Christus und wird in ihm überwunden. Entweder die Welt muss es tragen und daran zugrunde gehen, oder es fällt auf Christus. Und er spielt da auf Jesus an, der am Kreuz stirbt. Und erinnert daran, dass Gott selbst das Leiden auf sich nimmt und stirbt, damit die Welt es nicht muss, damit er nicht am Schluss diesen krassen Cut machen muss. Er stirbt, damit Gerechtigkeit leben kann. Er stirbt, damit das Alte, ja, als das, damit die Last, die auf dem Alten liegt, getragen wird und etwas Neues aufwachsen kann. Das heißt, das Gericht, was am letzten Tag irgendwann gesprochen wird, das Urteil ist eigentlich schon mitten in der Zeit vorweggenommen. Das sagt Paulus. Paulus sagt so, das Urteil, dass eigentlich dieses ganze Ding in den Tod gehen muss, weil es nicht anders kann, weil es aus sich nichts Neues hervorbringen kann, das hat Gott auf sich selbst genommen, weil du nicht zwischen Jesus und Gott trennen kannst und sagen kannst, da oben sitzt der böse Mann und verurteilt seinen jungen Sohn, sondern die beiden gehören so eng zusammen, dass Gott das auf sich selbst nimmt, das Gerichtsurteil. Und Paulus sagt es dann so in Römer 3, 23, alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie verdanken es allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die sie durch ihre Zugehörigkeit zu Christus Jesus erfahren haben. Gott selbst erleidet das Urteil, was über dieser Welt steht, dass es eigentlich ausgehen muss mit ihr, damit was Neues entstehen kann. Weil er die Welt nicht verurteilen möchte. Er macht alles neu. Wer kann rechtfertigen, dabei zu sein? Das ist alles Gottes Sache. Rechtfertigung ist sein Ding. Das kann keiner von uns machen. Keiner kann es rechtfertigen. Und klassisch sagt man dann, muss der Mensch halt glauben. Also Gott rechtfertigt ihn, indem er selbst stirbt. Das heißt, der Mensch kann verschont werden im Gericht, aber nur, wenn er das eben glaubt. Wer es nicht glaubt, hat Pech gehabt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt über das Gericht sprechen, da noch einen Schritt weiter zurücktreten müssen und nochmal gucken müssen, wie funktioniert denn, dass ein Mensch glaubt? Wie kann ein Mensch glauben? Ich bin der festen Überzeugung, und da greife ich zurück auf Martin Luther und ganz viele andere, die sagen, dass ein Mensch Gott nur glauben kann, wenn Gott sich ihm persönlich vorstellt. Und ich glaube, dass Gott zu allen Menschen Ja sagt. Und ich glaube, dass Gott sich allen Menschen vorstellen möchte. Und ich glaube auch, dass Gott alle Menschen in seiner neuen Welt haben möchte. Und du kannst irgendwie in den Himmel schauen und dir die Sternlein anschauen und davon begeistert sein. Oder du kannst in den Himmel schauen und spüren, dass die Weite und Größe des Universums von Gott selbst kommt und dass Gott dich darin anspricht. Nur machen kannst du das nicht, dass er dich anspricht. Du kannst in die Bibel schauen und dir Verse durchlesen und es total interessant finden. Oder du kannst in die Bibel schauen und merken, durch diese Verse spricht Gott selbst dich an. Nur machen kannst du das Zweite nicht. Du kannst dir Predigten anhören und es interessant finden, was derjenige da sagt. Oder du kannst merken, dass durch die Predigt Gott persönlich dich anspricht. Nur machen kannst du das Zweite nicht. Kein Mensch der Welt kann es machen, dass Gott jemanden anspricht. Das ist alles Gottes Sache. Nur Gott kann den Menschen selbst ansprechen. Damit meine ich, dass ich gerne von ihm erzähle. Aber ob Gott darin dich anspricht, das kann nur er. Das ist alles seine Sache. Und ich glaube, dass Gott sich jedem Menschen zeigen wird, weil er jeden dabei haben möchte. Rechtfertigung ist alles Gottes Sache. Nur eines ist die Sache des Menschen. Wenn Gott einen Menschen anspricht und ihm zeigt, wer er ist und was er für ihn getan hat, dann darf sich dieser Mensch trotzdem dazu verhalten. Dann wird Gott ihn nicht dazu zwingen, dass er ihn annehmen muss. Dann ist die Frage an den Menschen, nimmst du an, dass du nicht rechtfertigen kannst aus dir selbst, dass du Teil der neuen Welt sein darfst? Nimmst du an, dass auch du Vergebung brauchst? Nimmst du an, dass Gott dich wirklich meint und dich dabei haben möchte? Das ist das Recht zu fertigen, dass du da dabei bist, das ist alles Gottes Sache. Sich dir vorzustellen, ist alles Gottes Sache. Aber was du dazu sagst, ob du das annimmst, ist alles deine Sache. Ich habe gesagt, alles wird neu, aber eins bleibt beim Alten, dass Gott immer noch mit seinen Menschen die neue Welt gestalten möchte. Ich habe gesagt, Rechtfertigung ist alles Gottes Sache, aber es ist deine Sache, es anzunehmen oder nicht. Und jetzt könnte man in dem letzten Schritt fragen, also alles neu, alles Gottes Sache, alles egal. Ich habe oft gehört, wenn Gott vergibt und rechtfertigt, dann kann ich ja leben, wie ich will und am Schluss komme ich dann eh in den Himmel, wenn er mich dabei haben möchte. Also ist doch irgendwie alles egal, wie ich lebe. Und ich glaube, hier sind die Voraussetzungen falsch. Die Frage ist nämlich nicht, wer in Ewigkeit Sangria schlürfend am Strand sitzen möchte und Chillermucke hört, sondern die Frage ist, wer in Ewigkeit die neue Welt zusammen mit Gott gestalten möchte. Wer möchte mit diesem Gott zusammen in Ewigkeit die neue Welt gestalten? Das ist das, was im Himmel passiert. Gottes neue Welt ist alles neu, aber es ist eben die Welt mit ihm zusammen gestalten und sein Wille geschieht. Und ich habe mir gedacht, wie kann man nicht dabei sein wollen, wenn Gott seine neue Welt an den Start bringt? Und ich habe von Leuten gelesen, die sagen, Alter, das ist doch die krasseste Vorstellung, wenn jemand sagt, ich baue mein Reich auf. In diesem Reich gibt es nur einen Herrscher und dieser Herrscher ist zugleich auch Richter und sein Wille geschieht. Das klingt ungefähr nach Nordkorea, so sagen einige Menschen, weil in Nordkorea lernen die Kinder zu weinen, wenn der Führer kommt und sich zu freuen und sie wissen, dass sein Wort Gesetz ist. Vielleicht ist der Himmel genauso. Vielleicht ist Gott autoritär und wir müssen im Himmel alle nach seiner Pfeife tanzen. Und deswegen sagen sie, ich will da nicht dabei sein. Ich will nicht in der Welt leben, wo Gottes Wille geschieht, weil dieser Gott möglicherweise nicht gut ist. Weil ich meinen Willen da nicht durchsetzen kann. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Gott im Gericht nicht nur seine Sicht der Dinge präsentiert, sondern auch uns fragt, willst du dabei sein? Und ich glaube, dass er keinen dazu zwingt, in Ewigkeit bei ihm zu sein. Und dass es im Endeffekt eine Frage des Vertrauens ist, ob man Gott glaubt, dass er der gute Gott ist, dass seine Welt wirklich eine faire Welt ist, dass er uns da nicht klein halten und unterdrücken wird, dass Gott nicht autoritär ist. Das ist eine Frage des Vertrauens. Das ist für dich vielleicht total easy, weil du Gott kennst und sagst, ich glaube, Gott ist gut. Deswegen kann es sein, dass es für dich überhaupt keine Perspektive ist. Aber ich glaube auch, dass wir uns die Frage stellen müssen, wollen wir Teil dieser neuen Welt sein? Gott macht alles neu. Eine Welt, in der sein Wille Realität ist. Das heißt aber auch eine Welt, in der deine Geltungssucht keinen Platz mehr hat. Eine Welt, in der mein Streben nach Ehre keinen Platz mehr hat. Eine Welt, in der meine Gier keinen Platz mehr hat. Eine Welt, in der dein Anspruch auf andere Menschen keinen Platz mehr hat. Jesus warnt vor dem Gericht, weil er merkt und sieht, wie fest unser Herz an Dinge gekettet ist. So fragt ihn zum Beispiel ein Mann, Meister, was kann ich tun, um Teil von Gottes neuer Welt zu sein? Und Jesus sagt zu ihm, verkauf alles, gib's den Armen und dann folge mir nach. Weil er weiß, dass der Mann so an seinem Geld hängt, dass er es für nichts auf dieser Welt aufgeben würde. Für nichts. Deswegen fordert er ihn dazu raus. Das heißt nicht, dass jeder von uns sein Geld abgeben muss, aber er merkt, dass dieser Mann sein Geld für nichts auf der Welt abgeben würde. Und neue Welt Gottes und alte Welt gehen für Jesus ineinander über. Und Jesus verkündet, Gottes neue Welt ist nahe herbeigekommen. Ihr könnt an mir schon sehen, wie sie aussieht. Deswegen löst euch schon heute von den Dingen, die für euch wertvoller sind als Gottes Wille. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was wir schon jetzt als manchmal sehr schwierig empfinden, uns ja, von dem, was ich genannt habe, von Gier, Geltungssucht, was auch immer das bei euch ist, zu lösen, dass es auch vor dem Gericht Gottes eine schwierige Frage für uns sein könnte. Möchtest du dich davon lösen oder möchtest du lieber mit deinem Geld alleine bleiben? Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir, wenn wir erst in der neuen Welt sein werden, überhaupt keinen Grund mehr dafür haben, uns um uns selbst zu drehen, uns an diesen Dingen festzuhalten, weil wir dort spüren werden, dass wir vollkommen angenommen sind. Und deswegen werden wir in der neuen Welt, glaube ich, überhaupt kein Problem damit haben, irgendwie zurückzufallen oder irgendwas, uns an irgendwas zu hängen. Aber davor steht der Sprung ins Ungewisse, ins Vertrauen, dass Gottes neue Welt ja, so sein wird, dass ich das alles nicht mehr brauche, dass ich mich nicht daran festklammern muss. Deswegen würde ich auf die Frage, alles egal, sagen, nein, auf keinen Fall alles egal, wie dieses Leben ist. Eines zählt, schon hier und heute ihm vertrauen, uns nicht an den Dingen festbeißen und schon hier damit anfangen, mit Gott diese Welt zu gestalten, weil Himmel eben nicht ist, dass er mich in Ewigkeit chillen lässt, sondern dass wir zusammen die Welt gestalten, Gott und wir. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also alles neu. Gott schafft eine komplett neue, wunderschöne, gerechte Welt. Aber eins bleibt beim Alten. Wir dürfen mit ihm gestalten. Wow. Alles Gottes Sache, die Rechtfertigung, keiner von uns kann es machen. Aber eins bleibt unsere Sache, das anzunehmen. Und alles egal dann, leben wie wir wollen. Ich glaube nicht, ich glaube schon hier zählt Vertrauen, schon hier zählt. Und ich glaube, dass wir dann, wie bei Jan Böhmermann, letztlich vor der Frage des Vertrauens stehen, ob wir dem Richter zutrauen, dass er alles ins rechte Lot bringen wird, dass er eine Welt vorbereitet hat, die wirklich lebenswert ist und dass wir loslassen können, was uns so wertvoll erscheint hier.